Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Hallo und herzlich willkommen.
Einen schönen guten Abend.
Gespräche auf höchster Ebene waren für heute in Istanbul angekündigt. Gespräche zwischen Kiew und Moskau. Doch am späten Abend fragt man sich, wer will eigentlich mit wem sprechen und wann? Denn auf höchster Ebene fand hier im Dolmabahce-Palast bislang erstmal nichts statt. Der ukrainische Präsident Zelensky, der schon in der Türkei weilte, änderte seinen Plan und reiste nicht zum vereinbarten Treffpunkt, wollte er doch dort nur mit Russlands Präsident persönlich verhandeln. Das allerdings wollte Putin nicht. Er schickte eine Verhandlungsgruppe, die Zelensky wiederum Scheindelegation nannte. Seinerseits entsandte der ukrainische Präsident unter anderem seinen Verteidigungsminister. Christian Feld, auch darüber, wie viel Poker die Diplomatie verträgt.
Der ukrainische Präsident ist da. Am späten Nachmittag in Ankara trifft Volodymyr Zelensky seinen türkischen Amtskollegen. Es hätte ein Zwischenstopp sein können auf dem Weg zu Gesprächen mit Wladimir Putin. Aber der ist nicht da in der Türkei. Nachdem wir die politische Ebene der russischen Delegation gesehen haben, stellen wir fest, dass sie die Verhandlungen leider nicht sehr ernst nehmen. Bislang sehe man, so Zelensky, unter den Anwesenden niemanden, der tatsächlich Entscheidungen treffe. Ortswechsel Istanbul. Viele Stunden warten nicht nur Journalisten auf mögliche Gespräche. Auch die russische Delegation ist hier. Während in der Ukraine der Beschuss weitergeht, beschreiben sie ihr Ziel so. Aufgabe der direkten Verhandlungen mit der ukrainischen Seite ist es, früher oder später einen langfristigen Frieden zu schaffen. Durch die Beseitigung der grundlegenden Ursachen des Konfliktes. Passt auf, nichts wird passieren, bis Putin und ich zusammenkommen. So jedenfalls sieht es der US-Präsident. Nochmal Ortswechsel, gut 700 Kilometer südlich von Istanbul liegt Antalya. Hier beobachten die NATO-Außenministerinnen und Minister die Situation. Viele sprechen schon von neuen, schärferen Sanktionen gegen Russland. Wir bereiten uns auf massive Sanktionen vor, auf Ölgeschäfte und den Finanzsektor, für den Fall, dass Putin solche Gespräche weiterhin meidet. Was bei Putin nicht funktioniert, ist, ihm ein Ultimatum zu stellen. Auf sowas reagiert er nicht. Wir müssen einfach mit dem Druck weitermachen. Eigentlich sind sie hier, um den NATO-Gipfel im Juni vorzubereiten. Wie viel muss jedes Mitgliedsland für Verteidigung ausgeben? Bisher sind das 2% der Wirtschaftsleistung. Polen, Spitze im NATO-Vergleich, noch vor den USA. Deutschland erreicht erstmals seit langem das Ziel. Es gibt aber auch Länder wie Spanien, die weit darunter liegen. Die meisten Verbündeten bereiten sich nun darauf vor, das ursprüngliche 2%-Ziel in diesem Jahr zu erreichen. Und viele haben bereits Pläne angekündigt, viel, viel weiter zu gehen. Als neues Ziel bei den Verteidigungsausgaben sind jetzt 3,5% in der Diskussion bis 2032. Und zusätzliches Geld für Infrastruktur, Brücken, Schienen, die auch militärisch genutzt werden können, nochmal 1,5%.
Das Ergebnis sind in der Tat die 5%, die Präsident Trump gefordert hat, die er für notwendig hält. Und wir folgen ihm da.
Ein ambitioniertes Ziel und teuer und noch nicht beschlossen. Doch die Bundesregierung will ein Signal an die NATO-Partner senden. Ein Signal, das auch der US-Außenminister mit auf die Weiterreise nimmt. Ende in Antalya. Jetzt geht der Blick wieder ganz nach Istanbul.
Und dort in Istanbul ist Katharina Willinger. Katharina, ein langer Tag neigt sich dem Ende. Wie hast du diesen Tag erlebt?
Ja, Jessi, wir stehen hier sage und schreibe schon seit fast 14 Stunden vor dem Istanbuler Dolmabahce-Palast. Denn wir dachten ja, dass es am frühen Morgen, am Vormittag losgeht. So war es ja ursprünglich mal angedacht. Aber niemand ist hier heute aufgeschlagen. Weder die amerikanische Delegation, die sollen ja morgen kommen. Aber vor allem noch wichtiger, kein Treffen zwischen der ukrainischen und der russischen Delegation. Es war hier ein sehr großer Presseauflauf. Bestimmt 150 Teams, würde ich sagen, um uns rum. herum aus aller Welt, aber vor allen Dingen aus Russland und aus der Türkei. Das Interesse war also da. Ja, aber ich würde sagen, die Delegation, die haben nicht geliefert.
Wie wird es morgen in Istanbul weitergehen?
Ja, das ist die große Frage. Immerhin wissen wir jetzt schon, zumindest ist das das, was das türkische Außenministerium uns als Presse mitgeteilt hat, dass es morgen ein Treffen geben soll unter Beteiligung auch der Amerikaner und der Türken. Es wird diese Delegation, die hierher gereist ist, sein der Russen, die ja Selenskyj als Scheindelegation bezeichnet hatte. Und von ukrainischer Seite hören wir, wird eben der Verteidigungsminister und der Außenminister daran teilnehmen. Aber ob jetzt nach diesem ganzen stolperigen Start, es gab ja auch Beleidigungen, beispielsweise wurde Selenskyj heute vom Kreml als Clown, als Versager bezeichnet. Ob da tatsächlich noch was Fruchtbares bei rauskommen kann, auch nach dieser Steilvorlage, die ja Trump wieder geliefert hat. Er glaubt eh nicht daran, dass da was bei rumkommt, ehe er sich mit Putin getroffen hat. Da kann sich der Chef in Moskau ziemlich zurücklehnen. Also es steht momentan alles nicht unter einem guten Stern, aber ich werde da sehr gern eines Besseren belehrt.
Katharina Willinger, vielen Dank nach Istanbul. Danke fürs Ausharren. Und über den Stand der diplomatischen Bemühungen spreche ich jetzt mit Wolfgang Ischinger, dem langjährigen Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Guten Abend, Herr Ischinger.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Was haben wir da heute gesehen? Eine Luftnummer? Eine Verzögerungstaktik der Russen oder den Beginn ernsthafter Diplomatie?
Also ich würde sagen, den Beginn von Diplomatie, vielleicht noch nicht den Beginn von ernsthafter Diplomatie. Wissen Sie, es ist ein großer Unterschied, ob Sie über Agrarthemen verhandeln oder über Zollverhandlungen. Hier geht es um Krieg und Frieden. Und wenn Sie von Krieg zu Frieden kommen wollen, dann gibt es eine zentrale Voraussetzung, die anscheinend, wie wir heute erlebt haben, halt noch nicht erfüllt ist. Sie müssen in dem Kopf des Entscheidungsträgers, wie man so schön sagt, also hier im Kopf von Wladimir Putin, die Einsicht generieren, die Einsicht herbeiführen, dass der fortgesetzte weitere Einsatz seiner eigenen militärischen Mittel ihm und seinem Land nichts mehr bringt. Und ganz offensichtlich ist dieser Punkt nach russischer Lesart noch lange nicht erreicht. Und deswegen glaube ich, liegt ein langer Weg vor uns. Das ist ein Auftakt. Ich finde es prima, dass zunächst überhaupt mal gesprochen wird. Aber wir dürfen uns natürlich nicht darüber täuschen lassen, dass die beiden Delegationen völlig konträre Zielsetzungen haben. Die Ukrainer möchten gerne, wie von Donald Trump vorgegeben, über eine längere Waffenruhe sprechen. Die Russen, das sind dieselben Russen, die vor 3 Jahren schon verhandelt haben, die würden am liebsten über die Kapitulation der Ukraine verhandeln. Also da wird kein Schuh draus, aber immerhin ist es ein erster Schritt und vielleicht folgen diesem ersten Schritt weitere. Man muss in der Diplomatie immer ein kleines bisschen optimistisch sein.
Herr Ischinger, Volodymyr Selenskyj, der will ja auch erreichen, auch mit seinem Handeln gerade, dass US-Präsident Trump versteht, dass Putin keinen Frieden will. Wird Trump, könnte Trump das jetzt erkennen in dieser Phase?
Also die amerikanische Taktik oder Strategie in den letzten Monaten ging ja ganz offensichtlich in die Richtung, wir setzen den guten Selenskyj unter Druck und wir charmieren Putin, indem wir ihm alles Mögliche an bilateralen künftigen Vorteilen, Wirtschaftsbeziehungen und so weiter anbieten. Diese Strategie, also charmieren Putin, Druck auf Selenskyj, die ist offensichtlich nicht aufgegangen. Es hat so nicht funktioniert. Und eines, denke ich, wird Präsident Trump nicht wollen, nämlich, dass er in den Augen der Weltöffentlichkeit, in den russischen Augen, in den europäischen Augen und auch in den Augen seiner amerikanischen Kritiker als einer dasteht, der sich, ich will es mal ganz salopp ausdrücken, der sich sozusagen von Putin am Nasenring durch die Manege führen lässt. Ja. Das wäre erniedrigend, das wäre der Schwächling, Trump, das wird er nicht wollen. Deswegen glaube ich, haben wir tatsächlich eine gewisse Chance, dass Trump jetzt peu à peu, vielleicht nicht auf einen Schlag, aber peu à peu umlenkt, einlenkt. Den Eindruck hatte ich auch letzte Woche bei meinem Kontakt mit Vizepräsident Vance, dass da ein gewisses Umdenken im Gange ist. Aber wir wissen ja eins, nach diesen letzten Monaten, Donald Trump ist unberechenbar. Vielleicht schaltet er erst noch mal in die andere Richtung um. Aber es gibt diese Hoffnung, die würde ich schon ausdrücken. Und daran müssen wir Europäer arbeiten, Trump in diesem Sinne zu bestärken. Jetzt muss Druck auf Putin ausgeübt werden, sonst wird aus den Verhandlungen nichts.
Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Trump hat ja heute gesagt, er müsse wohl erst selbst nochmal Putin treffen, um wieder Bewegung in die Sache zu bekommen. Jetzt sprechen Sie von Scharnieren, man kann es auch Umgarnungsstrategie nennen. Die hat ja bislang überhaupt nicht funktioniert. Warum sollte das beim nächsten Mal funktionieren?
Naja, also sagen wir mal so, wenn die beiden Herren sich tatsächlich treffen sollten. Trump denkt halt auch immer sehr in persönlicher Diplomatie. Er hält sich für den größten Dealmaker und Verhandler. Es ist ja durchaus vorstellbar, dass er bei dieser nächsten Begegnung seinem Gegenüber Putin sagt, pass mal auf, jetzt wird's ernst. Wenn du nicht das und das machst, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als an die Ukraine wieder zusätzliche Waffen zu liefern, Druck auszuüben, finanzielle Unterstützung zu liefern, gemeinsam mit den Europäern. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Wenn er sich dazu entschließt, wären wir wieder transatlantisch auf einer Schiene. Das wäre sehr, sehr erstrebenswert. Wir sind noch nicht so weit, aber ein kleines Quäntchen Hoffnung hätte ich.
Sie prognostizieren einen Marathon. Nochmal ganz konkret, wie könnten die Amerikaner und vor allem auch die Europäer das erreichen, dass dieser Krieg Putin nichts mehr bringt?
Ich glaube, die ganz einfache Antwort auf diese in der Tat relativ komplexe Frage ist, das fortführen, was wir in den letzten 1-2 Jahren versucht haben, nämlich der russischen Seite die Verdienstmöglichkeiten durch den Verkauf von Öl, Gas und anderen Rohstoffen und so weiter noch weiter abzuschneiden, die Ukraine so militärisch auszurüsten, dass sie sich erfolgreich weiterhin verteidigen kann, sodass tatsächlich, und ich wiederhole das, was ich eingangs gesagt habe, dass Putin und sein Generalstab zu dem Ergebnis kommen, wir werden, selbst wenn wir den Krieg noch mal ein Jahr fortführen, vielleicht noch 3 Kilometer hier und 5 Kilometer da an Gelände gewinnen, aber eine strategische Siegeserwartung können wir nicht mehr haben. Also ist es vielleicht besser, wir unterschreiben jetzt, wir gehen an den Verhandlungstisch. Dazu müssen wir ihn bringen und das wird nach meiner Einschätzung, nur mit mehr Druck aus dem gesamten Westen unter Einbeziehung der USA erfolgreich sein können. Mhm.
Wolfgang Ischinger, langjähriger Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Seit Russlands Krieg gegen die Ukraine spielt auch die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands wieder eine Hauptrolle in der Politik. Doch eine schlagkräftige Bundeswehr kostet viel Geld. Da dürfte es den neuen Finanzminister bei seinen Planungen zumindest ein bisschen entlasten, dass die Schuldenbremse für die Verteidigungsausgaben gelockert wurde. Ansonsten wird Lars Klingbeil nämlich sehr penibel auf die Ausgaben achten müssen. Denn die ganz fetten Jahre sind erstmal vorbei, auch was die Steuereinnahmen angeht. Das zeigen die Zahlen, die er heute vorstellen musste. Ausgerechnet am Tag seiner ersten Regierungserklärung als Vizekanzler und Finanzminister. Nicole Konert.
Der neue Finanzminister kommt ins Schwitzen, als er heute zum ersten Mal die Prognose der Steuerschätzung erklären muss. Bis 2029 werden bei Bund, Ländern und Kommunen rund 81 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen erwartet. Heißt auch weniger Geld für den Bundeshaushalt.
Die Ergebnisse der Steuerschätzung erschweren uns den Staat nicht, was die Haushaltsberatung angeht. Ich will hier aber auch sagen, sie machen uns die Haushaltsaufstellung nicht leichter.
So klingt er jetzt also, der Neue im Finanzministerium. Seit 9 Tagen im Amt, sein Job nun, das Geld zusammenhalten, sparen.
Der Bundeshaushalt steht weiterhin unter einem hohen Konsolidierungsdruck. Deswegen haben wir auch im Koalitionsvertrag beschlossen, dass alle Vorhaben unter Finanzierungsvorbehalt stehen.
Heißt, nicht für alles ist Geld da. Die Ministerien müssen sparen. Die fetten Jahre mit Wirtschaftswachstum wie unter Klingbeils SPD-Vorgänger, dem Finanzminister Olaf Scholz, sind schon längst vorbei. Der mahnte damals,
dass man seriös und sorgfältig mit dem Geld der Steuerzahler umgehen soll.
Bei Christian Lindner war der Ton schon schärfer. Die Steuereinnahmen wegen einer schwächelnden Wirtschaft wurden immer geringer.
Das Ergebnis der Steuerschätzung zerstört also die Illusion all derjenigen, die vielleicht vermutet haben, dass das Geld einfach so vom Himmel fällt.
Nein, das Geld fällt nicht vom Himmel. Das weiß man auch schon lange im Finanzministerium. Klingbeil will trotzdem, dass es ein Investitionsministerium wird. Und die Grünen fordern?
Zentral ist, dass jetzt Investitionen in unser Land fließen, dass damit die Wachstumskräfte gestärkt werden. Es ist keine Zeit für Lobbygeschenke.
Etwas überrascht wirkt Klingbeil, als es um die Äußerung von Außenminister Wadefuhl geht, 5% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Mehr Geld für Verteidigung, ja, aber?
Ich rate, dass jeder auch bei dem bleibt, was im Koalitionsvertrag drin ist. Wir werden mehr für Sicherheit ausgeben, aber wie hoch das sein wird, das werden wir mit den Verabredungen der NATO dann auch dem Gipfeltreffen sehen.
Klingbeil hat nun viele Hausaufgaben zu machen. Die größte Herausforderung, den Haushalt für das laufende und kommende Jahr aufstellen. Und schon jetzt bekommt er dafür Kritik von der Opposition.
Sie wollen die stärkste Armee Europas finanzieren, aber Sie können nicht sagen, wie man den sozialen Wohnungsbau finanziert. Das ist peinlich.
Der neue Finanzminister, er hat sich viel vorgenommen. Er muss jetzt mit allen über Einsparungen diskutieren. Und bis Ende Juni soll der Haushalt für das laufende Jahr durchs Kabinett. Viel Zeit hat er dafür nicht.
Tauwetter. Das liegt im Mai längst hinter uns. Doch viel zum Dahinschmelzen gab es zuletzt bei uns ja eh nicht. Immerhin ist in den milden Wintern der vergangenen Jahre der Energieverbrauch und damit auch der klimaschädliche CO2-Ausstoß gesunken. Aber vor allem die schwächelnde Wirtschaft hierzulande sorgt dafür, dass Deutschland seine Klimaziele zumindest vorerst erreicht, wie aus dem jüngsten Bericht des Expertenrats für Klimafragen hervorgeht. Der Handlungsbedarf ist dennoch riesig, nicht nur im milden Winter, sondern auch im trockenen Sommer. Jannik Penz und Arne Bartram.
Achtung, hier läuft gerade ein Feuerwehreinsatz. Also eigentlich nur eine Übung. Henrik Frese von der Feuerwehr Hanau testet seinen Löschroboter. Der kommt zum Einsatz, wenn es für Menschen zu gefährlich wird. Bei Waldbränden, die es hier in Hessen immer häufiger gibt.
Dieses Jahr ist es schon sehr früh. Also normalerweise fängt das so im Mai, Juni an. Diesmal waren wir schon Anfang April dabei. Und das ist schon ungewöhnlich.
Die Wälder sind zu trocken. Das zeigt auch ein neuer Bericht des Klimarats. Demnach ist der Zustand der Wälder so schlecht, dass das Klima darunter leidet. Statt Treibhausgase aufzunehmen, setzt der Wald inzwischen sogar CO2 frei.
Das liegt tatsächlich an den Wetterereignissen, an den starken Trockenheiten, die wir in den vergangenen Jahren hatten, die eben dann auch zu Borkenkäferbefall geführt haben und wo ja große Waldflächen tatsächlich abgestorben sind. Und dann wird eben das Kohlendioxid freigesetzt, was eigentlich in dem Holz gebunden war.
Insgesamt präsentieren die Klimaexperten heute eine mäßige Prognose. Bis 2030 könnte Deutschland seine Ziele zwar so gerade noch schaffen, langfristig sieht es aber richtig schlecht aus.
Und das ist vielleicht dann schon alarmierender, dass für 2040 und 2045 aus heutiger Sicht die Ziele weit verfehlt werden. Also insofern dennoch starker Handlungsdruck besteht.
Die Folgen des Klimawandels spürt auch er, Willi Billau, Landwirt in fünfter Generation. Im Süden von Hessen hat er mehrere Gemüsefelder, aber der Regen bleibt hier immer öfter aus.
Das heißt, wir müssen früher anfangen zu beregnen, wenn die Böden ausgetrocknet sind. Für die Kunden im Supermarkt könnte es heißen, dass verschiedene Produkte teurer werden, die intensiv verbessert werden müssen.
Was tun gegen den Klimawandel und die Folgen? Antworten muss nun er liefern. Carsten Schneider, SPD, seit gut einer Woche neuer Minister für Umwelt- und Klimaschutz.
Das heißt für mich, dass ich jetzt sofort beginnen werde mit dem Klimaschutzprogramm, dem Anpassungsprogramm, das ich bis Ende des Jahres vorlegen werde für die gesamte Bundesregierung.
Konkrete Lösungsvorschläge also erst in ein paar Monaten. Den Grünen reicht das nicht.
Die alte Idee, man beschließt Ziele und bekennt sich dann wortgewaltig zu denen, legt dann die Füße hoch und guckt, was passiert. Damit wird man eben der Verantwortung nicht gerecht. Ich würde mir was anderes wünschen.
Fest steht, Maßnahmen braucht es schnell. Der Klimawandel ist längst da. Und zwar so stark und intensiv, dass es manchmal schon übermenschliche Hilfe braucht.
Ja, Jannik Penz in Berlin. Jannik, es gab heute ordentlich Kritik. Womit hat dann der neue Umweltminister Schneider versucht, noch irgendwie zu punkten?
Für Schneider war es ja der erste große Auftritt als neuer Klimaschutzminister und das war für ihn kein angenehmer Termin. Die Fachleute fürs Klima haben sich nämlich auch den Koalitionsvertrag angeschaut und haben klipp und klar gesagt, was Schwarz-Rot da plant, das reicht hinten und vorne nicht. Es sei insgesamt viel zu vage, es seien gar keine Impulse erkennbar, wie denn die neue Regierung auch nach 2030 die Klimaziele langfristig irgendwie einhalten möchte. Carsten Schneider will nun also einen Plan vorlegen bis Ende des Jahres. Und, das hat er betont, dabei möchte er die soziale Komponente berücksichtigen, denn das hat laut ihm in der Vergangenheit nicht immer gut geklappt. Er spielt damit natürlich auf das Heizungsgesetz und Robert Habeck an. Das möchte Schneider nun besser machen. Wie genau, hat er heute aber nicht gesagt.
Das Erreichen der Klimaziele bis 2030 klappt ja unter anderem nur, weil die Wirtschaft schwächelt. Jetzt soll aber ganz schnell die Wirtschaft angekurbelt werden. Also was muss passieren, damit der Klimaschutz da nicht komplett auf der Strecke bleibt?
Ja, bei der Wirtschaft ist die Bundesregierung in einem Dilemma. Sie hat versprochen, die Wirtschaft anzukurbeln, aber wenn sie das schafft, dann entstehen dadurch natürlich wieder mehr Emissionen. Das heißt, sie möchte ein Problem lösen, schafft dadurch aber gleichzeitig ein großes Neues. Und damit ist es ja noch nicht genug. Die Klimaexperten haben heute gesagt, dringender Handlungsbedarf besteht eigentlich bei ganz anderen Feldern, beim Verkehr und beim Bauen zum Beispiel. Was man da genau machen sollte, das sagen die Experten aber nicht. Konkrete Handlungsempfehlungen geben die nicht ab. Das muss sich die Bundesregierung jetzt schon selber überlegen. Und da wird es jetzt interessant, denn die Maßnahmen, die im Koalitionsvertrag stehen, die reichen ja nicht aus. Das haben die Experten gesagt. Also SPD und Union, die müssen sich jetzt noch mal unterhalten und dann bis Ende des Jahres wahrscheinlich auch was Neues vorlegen, mit dem sie die Klimaziele dann langfristig einhalten können.
Jannik Penz in Berlin, vielen Dank.
Gerne.
So, und was sonst noch wichtig war heute am Tage, das hat Susanne jetzt für uns.
Im Gazastreifen sollen bei neuen Angriffen durch israelisches Militär mindestens 85 Menschen getötet worden sein. Das melden von der Hamas kontrollierte Behörden sowie palästinensische Sanitäter. Israels Militär spricht von Angriffen auf Terroristen. In den vergangenen 2 Tagen habe es mehr als 130 Ziele gegeben. Im vom Israel besetzten Westjordanland starb eine schwangere Israelin nach dem Anschlag eines Palästinensers. Premierminister Netanyahu sprach von Terror, den man unerbittlich bekämpfen werde. In Berlin ist es am Abend bei einer Demonstration zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Mehr als 1000 Menschen versammelten sich zum sogenannten Nakba-Tag. Dabei handelt es sich um den palästinensischen Gedenktag zur Erinnerung an Flucht und Vertreibung nach der Staatsgründung Israels. Bei den Auseinandersetzungen wurde laut Polizeiangaben ein Beamter schwer verletzt. Er sei von Demonstranten in die Menge hineingerissen und niedergetrampelt worden. Die Polizei berichtet von mehr als 30 Festnahmen. Sei es für Spiele, TikTok oder das Lernen. Kinder und Jugendliche verbringen immer früher immer mehr Zeit am Bildschirm. Das zeigt eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD. So kommen 15-Jährige in Deutschland auf durchschnittlich 48 Stunden pro Woche, also fast 7 Stunden am Tag. Im internationalen Vergleich belegt Italien den Spitzenplatz. Dort verbringen Jugendliche ca. 62 Stunden wöchentlich vor dem Bildschirm. Deutschland landet auf Platz 9. In Berlin haben Freunde und Weggefährten Abschied von Margot Friedländer genommen. Die Holocaust-Überlebende war vergangene Woche im Alter von 103 Jahren gestorben. Die Trauerfeier fand auf dem jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee statt. Unter den Gästen waren auch Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Merz. Im Anschluss wurde Friedländer im engsten Freundeskreis beigesetzt. Als Zeitzeugin hatte sie sich gegen das Vergessen und für Versöhnung engagiert. Seid Menschen, lautete ihr Appell.
Die Straßen heißen New York Avenue oder Lincoln Boulevard. Die Autos sind besonders schwer motorisiert und die Zahl der Fastfood-Restaurants ist noch ein bisschen größer als sonst irgendwo in Deutschland. Die Airbase Ramstein. Das ist wie eine US-amerikanische Kleinstadt mitten in der Pfalz. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren hier ganze Generationen von US-Soldaten stationiert und ganze Generationen von Pfälzern in Kaiserslautern, Landstuhl oder eben Ramstein sind mit deren Präsenz aufgewachsen. Unsere mittendrin-Reporterin Ute Spangenberger zeigt, wie groß nun die Sorge auch hier ist, dass sich Amerika immer mehr von Europa abwenden könnte.
Stau Richtung Airbase. Der Verkehr wird umgeleitet, weil vor dem US-Stützpunkt demonstriert wird. Deutsche Zivilbeschäftigte, die beim US-Militär arbeiten, streiken für höhere Löhne. Die Organisatoren von Verdi erzählen uns, dass es bei den US-Amerikanern eben schon zu einem Missverständnis kam.
Die glauben, dass wir diese Friedensbewegung sind, hier Amigo Home, und haben entsprechend Wut heute Morgen gehabt. Und da ist es schon ein bisschen eskaliert, haben wir aber alles wieder in den Griff gekriegt.
Drei Verhandlungsrunden mit den Stationierungsstreitkräften sind gescheitert. Wir merken schnell, die Stimmung hier ist mies, die Verunsicherung groß. Ziehen die Amerikaner womöglich ganze Einheiten ab? Über konkrete Pläne ist nichts bekannt.
Ich habe mir viel Angst um Ihren Arbeitsplatz bei der
Natürlich,
Trump-Politik.
In der aktuellen Situation hat jeder Angst um die Arbeitsplätze, weil wenn Amerikaner weggehen, fällt der Arbeitsplatz weg.
Seit Trump wieder an der Regierung ist, ist es eine Katastrophe, weil erstmal ganz viele Sachen heute entschieden, morgen zurückgezogen, übermorgen dann doch wieder beschlossen werden. Also die Arbeitsbedingungen haben sich massiv verschlechtert.
Grollen auch am Himmel, Flugbetrieb rund um die Airbase. Mehr als 20.000 US-Amerikaner arbeiten und leben in der Westpfalz. In diese Gaststätte kommen viele von ihnen. Der Chef Andreas Hausmann erzählt uns, dass das US-Militär der Wirtschaftsfaktor für das ganze Umland ist.
Die ganze Region lebt hier von den Amerikanern, direkt oder indirekt. Also jeder Betrieb, jeder Taxibetrieb, jedes Hotel, jeder Handwerksbetrieb, Bauunternehmer, alles Mögliche. Hier sind ja tausende Wohnungen an Amerikaner vermietet. Also die ganze Region lebt direkt oder indirekt von den Amerikanern.
Wir besuchen ein Museum der Verbandsgemeinde und treffen Jens Parkenis. Er leitet das Doku-Center Rammstein. In den Containern wird unter anderem die Geschichte der US-Militärstandorte rund um Kaiserslautern oder K-Town, wie hier viele sagen, erzählt. Die aktuelle US-Politik beschäftigt auch ihn. Der Historiker zeigt uns, wie er versucht, US-Militärgeschichte zu bewahren, nachdem die Trump-Regierung das Löschen von Bildern angeordnet hat.
Also im Prinzip sagt diese Direktive aus, dass jetzt auf Social-Media-Seiten Bilder, die mit dem Thema DEI was zu tun haben, also Diversity, Equity und Inclusion, in Zukunft nicht mehr gepostet werden sollen oder nur noch in einem verminderten Maße, und dass Bilder, die schon bestehen, auch rückwirkend gelöscht werden können.
Zeigen Sie mal die Bilder, die Sie gesichert haben.
Von den knapp 200 Bildern, die wir bisher gerettet haben, sieht man im Prinzip schon auf dem ersten Blick, es sind hauptsächlich Frauen auf den Bildern zu sehen und natürlich auch People of Color.
Viele tausend Bilder seien bereits vom US-Militär gelöscht worden. Inzwischen ist die Demo vorbei. Wir treffen uns noch einmal mit einigen Protestierenden im Mehrgenerationenhaus in Rammstein. Wie geht's jetzt weiter?
Meine Eltern haben schon bei den Amerikanern gearbeitet, meine Großeltern haben schon dort gearbeitet. Ich bin jetzt die dritte Generation. Also es war eigentlich auch schon immer ein guter Arbeitgeber. Wir haben alle immer gern hier gearbeitet. Und jetzt hofft man natürlich, dass es noch so weitergeht.
Auch Andreas Hausmann hofft auf ein gutes Miteinander.
Jetzt haben wir ja einen neuen Kanzler. Und ich finde auch, dass er nach Amerika muss, als unser größter Partner, muss man auch sagen, und mit dem halt reden muss. Ganz einfach. Wir müssen im Dialog miteinander reden.
Im Museum von Jens Parkenis wird die Vergangenheit bewahrt. Die Zukunft des deutsch-amerikanischen Miteinanders hier in der Westpfalz bleibt offen.
Germany 12 points. Ach, was würde das den Fans mal wieder gut tun, wenn Deutschland beim Eurovision Song Contest nach Lena Meyer-Landrut und ihrem Satellite-Höhenflug vor immerhin auch schon anderthalb Jahrzehnten zumindest mal wieder so ein bisschen was reißen würde. Die Sorge vor der nächsten Schlappe, die reist seitdem jedes Jahr mit und diesmal nach Basel, in die Schweiz, wo Samstag alle Punkte vergeben werden und heute das zweite Halbfinale aufgeführt wurde auf der Dauer-Power-beleuchteten Showbühne. Auch dabei das deutsche Duo Arbor und Tinna. Sandra Bigger.
Kaiserwetter in Basel, die Stadt kurz hinter der deutschen Grenze im ESC-Fieber. Damit sich die Gäste aus aller Welt wohlfühlen, wird vieles aufgefahren. Auch diese Karaoke-Tram, Dremli, wie man hier sagt, gibt es in Basel viele. Diese hier jedoch ist einzigartig. Mittendrin im Karaoke-Trubel eingefleischte Fans aus Deutschland.
Ich liebe diese ESC-Momente, vor allen Dingen, wenn sie so plötzlich und überraschend kommen.
Ja, es ist super. Also die Stimmung und das Ganze, nur freundliche Menschen, nur Fun, nur tolle Gesänge, also was will man mehr?
Aber auch das ist Basel in diesen Tagen. Proteste gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen. Die israelische Sängerin Yuval Raphael überlebte den Terrorangriff der Hamas im Oktober 23. Mit ihrem ESC-Beitrag will sie, wie sie sagt, Trost und Lebensmut spenden. Kritiker hingegen werfen Israel vor, den eigentlich unpolitischen ESC für Propaganda zu missbrauchen. Sie fordern die Europäische Rundfunkunion EBU auf, das Land vom Wettbewerb auszuschließen, so wie es bereits in anderen Fällen passiert ist.
Damals, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist, also da wurde Russland auch vom ESC ausgeschlossen.
Der australische Historiker Dean Bukowicz hat sich intensiv mit der Geschichte des ESC beschäftigt. Er sagt, der Vergleich zwischen Russland und Israel hinke. Der Unterschied besteht darin, dass es internationale Sanktionen gegen Russland gibt, insbesondere von europäischen Ländern, während es keine internationalen Sanktionen gegen Israel gibt. Und das ist der internationale Rahmen, innerhalb dessen die EBU entscheidet. Zurück zur Musik. Ein Favorit ist wieder mal Schweden. Das Land schickt das Comedy-Trio Kai ins Rennen mit einer humorvollen Hommage an die nordische Saunakultur. Gute Chancen werden auch dem Österreicher JJ nachgesagt. Ebenfalls aus Österreich sind Abor und Tünner, die in diesem Jahr für Deutschland antreten, mit der Dancefloor-Nummer Baller. Die ESC-Teilnahme für die Geschwister Ehre und Herausforderung zugleich.
Also bei mir geht es wirklich darum, meinen ganzen Körper zu erden und einfach komplett bei mir zu sein und trotzdem sehr viel nach außen bringen zu können, von meiner Stimme, von den Emotionen.
Im Karaoke-Dremli ist der deutsche Beitrag schon mal ein Hit. Die Fans sagen, mindestens ein guter Platz im Mittelfeld ist dieses Jahr drin.
Okay, die ESC-Scheinwerfer in Basel, die sind schon mal an, aber was ist von dem am Himmel in den kommenden Tagen zu sehen, liebe Claudia?
Na, Jessie, es gibt eine Zweiteilung, nämlich dichtere Wolken über der Osthälfte, dagegen im Westen meist sonnig mit nur wenigen Wolken. Und das, was wir brauchen, nämlich Regen, haben wir ja eben in den Beiträgen auch gesehen, das kommt erstmal nicht. Es ist trocken und wenn wir uns den Mai mal bisher anschauen, dann sehen Sie, das sind die Regensummen, also Radarsummen, aufsummiert bis heute. Da hat es im Süden mal kräftig geregnet, vor allem Anfang Mai. Über der Mitte gibt es einen Streifen mit etwas mehr Regen, aber selbst dort waren es meist nur so an die 30 Liter pro Quadratmeter, komplett trocken dagegen, vor allem im Norden und auch im Westen Nordrhein-Westfalen beispielsweise. In Kiel bisher erst 3% der sonst erwartbaren Regenmenge. Bielefeld ist noch gar nichts gefallen, in Potsdam 6%. Lediglich Oberstdorf hat 161%, damit schon das anderthalbfache von dem, was im ganzen Mai zu erwarten ist. Jetzt müsste es ja so ungefähr oder müssten es 50% sein. Es fehlt noch eine ganze Menge Regen und zumindest bis nächsten Dienstag ist Regen nur in der Osthälfte Deutschlands möglich und das auch nur in Form von Schauern und einzelnen Gewittern. Dort sind wir nämlich einem Tiefdruckgebiet über Polen-Litauen ziemlich nah. Das schickt immer wieder Wolken. Die hängen dann eben über der Osthälfte. Wenige Schauer fallen. Das sind auch nur so 10, 20 Liter pro Quadratmeter. Nach Westen und Südwesten hin fällt dagegen gar nichts. Sieht man auch in der Nacht. So ein paar einzelne Schauer hatten wir am Abend noch im Osten, Nordosten. Diese Wolkenfelder, die werden sich langsam ein bisschen mehr ausbreiten. Das heißt, morgen im Vormittagsverlauf auch mal eine dicke Quellwolke mit einem einzelnen Schauer. Im Nachmittagsverlauf zieht das Ganze weiter nach Südosten, kommt aber nicht mal in Baden-Württemberg an. Und auch dann gibt es vor allen Dingen Richtung Bayern und Sachsen, Brandenburg, ein paar Schauer, ein paar Gewitter, die aber nicht allzu viel Regen bringen. Die Temperaturen gehen runter auf 10 bis 1 Grad am Alpenrand in höher gelegenen Mulden. Da kann es auch leichten Bodenfrost geben. Morgen Nachmittag bis zu 22 Grad in Rheinhessen. Und die nächsten Tage bringen nach Osten und Nordosten immer mal wieder ein paar Schauer, einzelne Gewitter. Im Westen bleibt es meist trocken.
Wir sagen herzlichen Dank, Claudia Kleinert. Viele Grüße. Und so viel von uns für heute. Was folgt, ist Comedy mit Dieter Nuhr und seinen Gästen natürlich.
Ja, und die nächste Tagesschau gibt es dann kurz nach 14:30. Alles Wichtige finden Sie natürlich auch jederzeit auf tagesschau.de.
Und uns, liebe Zuschauer, finden Sie morgen wieder. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Wir würden uns freuen.
Tschüss.